das ist so eine typisch deutsche Herangehensweise, zu sagen, oh, der Prozess funktioniert nicht, anstatt den ordentlich digital zu machen, schrauben wir an der kleinstmöglich, kleinstsinnvollsten Stellschraube und führen da eine marginale Verbesserung ein, die eigentlich keine ist.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Guzzi.
Im Jahr 2020 schien der deutsche Digamarkt wie ein verheißungsvolles Land für Investoren und Entwickler digitaler Gesundheitsanwendungen. Mit dem digitalen Versorgungsgesetz und der DiGA-Verordnung trat damals ein Meilenstein für die Digitalisierung des Gesundheitssystems in Kraft, das sogar als Blaupause für andere Länder wie Belgien und Frankreich diente. Apps auf Rezept, bezahlt von den Krankenkassen, irgendwie eine kleine Revolution. Doch die anfängliche Euphorie ist inzwischen der Ernüchterung gewichen. Trotz oder wegen fortschreitender Regulierung kämpfen viele Anbieter mit Herausforderungen im Vertrieb und vor allen Dingen mit Erwartungen von Ärztinnen und Patientinnen. Wie steht es also aktuell um den deutschen Digamarkt? Gibt es noch Grund, stolz zu sein, und reiben sich die Investoren die Hände? Genau hier setzt Markus Bergler an. Mein heutiger Gast und anerkannter Experte für Go-to-Market-Strategien im Life-Science-Bereich. Er hat ein aktuelles Papier geschrieben, was genau dieses Thema betrachtet. The German DiGA Market from the Investor's Perspective. Grund genug, ihn einzuladen und mal richtig ins Kreuzverhör zu nehmen. Herzlich willkommen, Markus Bergler.
Vielen Dank für die Einladung, Andrea. Freut mich, dass ich endlich mal bei dir im Podcast sein darf.
Sehr gerne. Markus, gleich mal Butter bei die Fische, wie man im Norden sagt. Bist du DiGA-Nutzer?
Ich gestehe, ich selbst bin kein DiGA-Nutzer, aber meine Frau.
Siehste, da bist du ja genau in deinem Paper drin, weil da haben wir ja auch schon Zahlen dazu. Weibliche, männliche DiGA-Nutzer. Ich würde dich bitten, bevor wir sonst Status Quo DiGA-Markt Deutschland machen, gib uns doch mal eine Wissenseingabe. Ein paar harte Fakten, Zahlen zum DiGA-Markt für alle, die nicht so tief drin sind wie du.
Immer gerne. Also ich würde mal damit anfangen mit der Anzahl der gelisteten DiGA im DiGA-Verzeichnis. Das sind aktuell 55. Die allermeisten DiGA, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, werden von Frauen benutzt. Also etwa 71% der DiGA-Nutzer sind Frauen. Der überwiegende Go-to-Market-Kanal ist nach wie vor Verordnung durch die Ärzte. Also 89% der DiGA werden durch Ärzte verordnet. 11% der DiGA-Nutzung erfolgt direkt auf Antrag durch den Patienten bei seiner Krankenkasse.
Hat dich das überrascht, die 11%? Und wie viel ist das denn in absoluter Zahl? Du hast ja auch ein bisschen gezählt, ne, wie viele Verschreibungen es gibt.
Ja, es hat mich nicht überrascht, weil wenn du dir anschaust, wie DiGA funktioniert, viele DiGA-Anbieter haben ja auch in den letzten, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahren einen eigenen Arztaußendienst aufgebaut, der Ärzte besucht und über DiGAs informiert, natürlich mit dem Ziel, auch DiGA-Verordnungen zu generieren.
Aber wie viel sind denn jetzt 11% Patienten haben sich selbst eine DiGA verschrieben in absoluten Zahlen? Sprechen wir da von 300 oder 1000?
Insgesamt reden wir, glaube ich, über, basierend auf dem letzten GKV-SV-DiGA-Bericht, 374.000 eingelöste Codes, muss man ja korrekterweise sagen. Und 11% davon sind dann eben 36.000, 37.000 Nutzerinnen, die direkt bei ihrer Krankenkasse den DiGA-Code beantragt haben.
Warum laufen denn DiGAs nicht wie erhofft? Liegt das jetzt daran, dass es so kompliziert ist, die Ärzte zu informieren? Was ist eigentlich der Hauptbremsklotz? Es wird ja immer gesagt, es ist nicht so gut gelaufen bislang. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist die Frage, wie man gut definiert. Wenn man mal sich anschaut, was ist denn der eigentliche Erfolg am Arzt von den DiGA-Unternehmen, dann liegt der in tatsächlichen Verordnungen wahrscheinlich doppelt bis dreimal so hoch, weil aufgrund des komplizierten Verordnungsweges am Anfang, bis der Patient tatsächlich die Therapie beginnt, bestimmt 50-70% der Verordnungen nicht eingelöst werden.
Okay, also das heißt nochmal zum Verständnis, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass es so lange dauert, bis man diesen Freischaltcode von seiner Versicherung bekommt, dass dann viele Patienten einfach schon diese erste Motivation wieder verloren haben. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine Diga bedeutet ja auch immer mitmachen bei einer Therapie. Und das ist wie viel Prozent?
Naja, es gibt Schätzungen, dass zwischen 50% und 70% an Verordnungen verloren gehen, von der Arzt verordnet bis der Patient löst den Diga-Code ein. Wofür es Zahlen gibt, tatsächlich ist die Quote von Diga-Rezepten, die bei der Krankenkasse eingereicht werden und wo dann sozusagen der Patient die Therapie beginnt. Ich glaube, da gehen, das sind nur ein paar 80%. Der größere Verlust ist Arzt verordnet und Patient müsste dann das Rezept bei seiner Krankenkasse einlösen. Da gehen die allermeisten Verordnungen verloren. Etwa die Hälfte.
Also es ist gar nicht so, dass die Krankenkasse dann ganz lange braucht oder nochmal dreimal nachfragt oder eine eigene App anbietet aus dem eigenen Portfolio, sondern dass die Rezepte auch gar nicht erst bei der Krankenkasse eingereicht werden?
Absolut. Die überwiegende Anzahl an Verlust am Anfang der Wertschöpfungskette liegt in Arzt verordnet bis Patient reicht das Rezept bei der Krankenkasse ein. Da gehen die allermeisten Rezepte verloren. Wenn man jetzt davon ausgeht und die entsprechenden Stakeholder arbeiten ja daran, dann könnte mit einem patientenorientierten Verordnungsprozess könnten sich die Diga-Verordnungen mal locker verdoppeln von jetzt auf gleich.
Also ehrlich gesagt, das macht mich jetzt total glücklich, dass du das mir so nochmal erklärst, weil es war ja auch mal so ein bisschen so ein Gerücht, ja, die Krankenkassen, die sperren sich auch so ein bisschen dagegen und die sind auch so der Gatekeeper und kein Wunder, dass ne die tatsächlichen eingelösten und tatsächlich angefangenen Therapien über Digas so gering sind. Und an der Stellschraube, dass der Patient irgendwie vielleicht in so einer Art ne App-Store für Digas sich relativ einfach auch in diesen Approving-Prozess begeben kann, ist doch irgendwie dann machbar, ne?
Ich hoffe tatsächlich, dass man diesen Verordnungsprozess auch unter Berücksichtigung der Einführung des E-Rezepts vielleicht so organisieren kann, dass es da keine solchen Friktionen mehr gibt.
Wie könnte das denn aussehen? Also wie würde dann so ein optimierter Verordnungsprozess aus deiner Sicht aussehen? Gibt es da schon Ansätze? Gibt es da schon Diskussionen? Wird es vielleicht auch eine gemeinsame Diga-App-Plattform geben?
Bis jetzt sind die Vorschläge leider nicht so vielversprechend, aber ich gehe mal davon aus, dass im Prozess der politischen Willensfindung da noch einiges passiert. Technisch spräche ja nichts dagegen, dass der Arzt in der Praxis das Rezept für eine Diga ausstellt und der Patient sofort den Freischaltcode hat und idealerweise der Patient mit dem Arzt zusammen die Diga-Therapie startet oder zumindest schon mal sich das erste Mal einloggt und die Diga schon mal auf seinem Smartphone hat, um das mal in einem ganz optimalen Fall so zu spinnen, wie man sich das idealerweise in einer digitalen Welt mit einer digitalen Gesundheitsanwendung vorstellen könnte.
Also es ist ein interessantes Szenario, weil genau so machen das ja schon im privatärztlichen Bereich die Anbieter zum Beispiel von Lifestyle-Medizin. Also es ist jetzt nicht im despektierlichen Sinne gemeint, sondern wo man auch so seine Gesundheit verbessern möchte, seine Vitalität, die großen ne, Lanzerhofen-Kohlen, wie sie alle heißen. Und da funktioniert das genauso. Die haben keine eigenen Apps größtenteils, aber übernehmen quasi auch die Installation, die Einrichtung, geben auch teilweise die Werte ein, ne? Also bei Fitness-Apps oder bei Ernährungs-Apps und helfen dem Menschen eigentlich dabei, diesen ersten Schritt zu machen. Ne? Weil dann findet ja viel auch automatisch und mit KI statt und man profitiert dann. Aber das ist halt dann vielleicht für viele Menschen doch ein bisschen komplizierter.
Ich will es mal so sagen, wenn der politische Wille da ist, kann man das so organisieren. Ich habe die Befürchtung, dass der politische Wille fehlt. Was hat man denn beim Digitalgesetz gemacht? Man hat gesehen, oh, der Prozess funktioniert nicht. Und anstatt, dass man den Prozess wirklich von Grund auf verbessert hat, hat man lediglich die Krankenkassen dazu verpflichtet, innerhalb von 2 Tagen jetzt den Code zur Verfügung stellen zu müssen. Das ist so eine typisch deutsche Herangehensweise, zu sagen, oh, der Prozess funktioniert nicht, anstatt den ordentlich digital zu machen, schrauben wir an der kleinstsinnvollsten Stellschraube und führen da eine marginale Verbesserung ein, die eigentlich keine ist.
Naja, und du hast ja eigentlich in deiner Analyse klar gesagt, dass das gar nicht die Hauptstellschraube ist. Also ist ja auch noch an der falschen Stelle angesetzt.
Ne? Genau so ist es.
Okay, haben wir ja schon mal einen Mythos aufgeräumt. Finde ich total spannend. Ich habe ja dein Paper auch gelesen. Es sind ja ganz viele Digas im Bereich mentale Gesundheit unterwegs. Das scheint ja irgendwie die Hauptgruppe zu sein. Und es gibt ja wohl auch überwiegend Frauen, die Digas benutzen oder in der Mehrheit. Ist das auch wirklich der attraktivste Anwendungsbereich? Oder siehst du da in Zukunft auch, wenn jetzt auch so ein paar Diga-Hersteller oder ambitionierte E-Health-Gründer zuhören, Märkte, die auch noch spannend werden?
Naja, ich habe ja so vier Faktoren aufgestellt, die so die kommerzielle Attraktivität einer Diga ausmachen. Zum einen ist das Thema Unmet Medical Need oder hoher Burden of Disease. Dann haben wir idealerweise eine relativ kleine Ärztezielgruppe. Dann haben wir Patienten, die auch adressierbar und erreichbar sind für den Arzt oder den Diga-Anbieter in ihrer Erkrankung. Und letztlich haben wir noch das digitale Wirkprinzip, sollte idealerweise beim Patienten kurzfristig auch einen positiven Effekt haben und einen spürbaren Effekt. Das sind so die vier wesentlichen Kriterien für den kommerziellen Erfolg einer Diga.
Okay, das heißt, wenn ich mir dann so vorstelle, es gibt ja auch viele so schambesetzte Erkrankungen oder zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal bei Depressionen, ist ja eine Mental Health-Anwendung, da gibt es ja auch viele Männer, ne? Also die ja oftmals auch noch nicht mal zum Arzt gehen oder urologische Themen. Wäre das nicht dann auch logisch, dass man eine größere Zielgruppe Männer adressiert und erreicht? Also es wunderte mich, als ich dein Paper gelesen habe, dass schon wieder die Frauen irgendwie mehr Nutzer sind von so Gesundheitsthemen.
Naja, die Frauen sind aus meiner Sicht etwas gesundheitsbewusster als Männer und auch offener manchmal auch für digitale Therapieoptionen, muss man einfach so sagen.
Gut, aber wir wollen jetzt nicht in das Gender-Thema abgleiten, weil hier geht es jetzt um Geld. Ne? Du hast dich ja auch gerade der Investoren- und Monetarisierungsperspektive gewidmet.
Ja.
Gehen wir mal weiter durch. Du sagst, dass 89% der Digas über Ärzte und Ärztinnen verschrieben werden und dass im Moment aber digitale Vertriebswege auch präferiert werden. Ist das dann überhaupt die richtige Herangehensweise?
Naja, ich würde sagen, digitale Vertriebswege wurden vielleicht am Anfang der Vermarktung präferiert. Da gab es ja so das geflügelte Wort bei den Diga-Anbietern und auch bei den Investoren. Ja, wir haben ja ein digitales Produkt, das vermarkten wir auch digital.
Ja, und dann gab es den Growth Manager.
Ach, da müssen wir einen eigenen Podcast drüber machen, wie sinnvoll das ist, die Vertriebs- und Marketingstrategie aus den Eigenschaften des Produkts abzuleiten. Das ist ungefähr so, wie wenn Steve Jobs gesagt hätte, ich habe ein tolles Mobiltelefon erfunden. Das vermarkte ich jetzt aber nur mit SMS und mit Telefonmarketing.
Sehr gutes Beispiel. Also, wie erreichten die Diga-Hersteller ihre Verschreiber?
Na, die allermeisten haben ja in den letzten 1,5, 2 Jahren angefangen, bei der Pharmaindustrie abgeschaut und eigene Außendienste aufgebaut.
Eigene oder durch Kooperation? Was überwiegt?
Die allermeisten haben eigene, bei denen es funktioniert. Ich würde mal sagen, alle Pharma-Kooperationen, wo bei Pharma die Motivation war, wir gucken mal, wir nehmen das Produkt mal im Außendienst mit, haben nicht funktioniert.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich glaube das auch, dass sobald man nicht sein eigenes Produkt verkauft, also es jemandem anders überlässt, ist es immer in der Priorität untergeordnet.
Ja.
Und die Leute, die dann da loslaufen, ohne dass sie es vielleicht böse meinen, haben einfach das Mindset auch, glaube ich, teilweise dafür zu sagen, nee, ich habe ja erstmal hier mein Portfolio an Medikamenten und meine Fachärzte. Und wenn ich dann noch 5 Minuten mehr Zeit von dem Herrn Doktor oder der Frau Doktorin bekomme, dann lege ich hier nochmal den Flyer mit für die Diga hin. Ne?
Also ich glaube, die einzigen Pharmakooperationen, die funktioniert haben, waren Deprexis von Gaia und Servier und natürlich Calmeda, Tinnitus und Paul Boskamp. Und warum haben die funktioniert? Weil beide Pharmaunternehmen das nicht gemacht haben, um zu sagen, ach, wir probieren mal aus, was das mit diesem digital ist, sondern weil die gesagt haben, wir machen das, weil wir damit Geld verdienen wollen. Und dann funktioniert es. Und alle anderen, ob das jetzt Sanofi, Pfizer, Ratiopharm, you name it, sind entweder von den DIGA-Unternehmen gekündigt worden oder plätschern so vor sich hin, weil nichts passiert.
Ja, wir nennen das hier in der Agentur übrigens The Will to Bill. Das ist ungefähr das Gleiche. Natürlich können wir viele Sachen machen, aber am Ende geht es natürlich auch immer darum, wie wertstiftend ist das. Und das ist natürlich, eine gute Beratung kostet auch Geld. Insofern haben wir einfach den Willen, Geld zu verdienen. Und sehe ich ganz genauso. Das heißt, diese eigenen Vertriebsteams der größeren, multiplen DIGA-Hersteller besuchen dann wirklich ihre Fachärzte und bekommen dort dann auch Zeit und offene Ohren?
Wenn sie es gut machen, ja.
Das ist interessant, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Du unterhältst dich ja bestimmt auch mit vielen Leistungserbringern und ich finde das erstaunlich, wie wenig Transparenz über dieses Thema noch herrscht und wie oft man wirklich auch bei Null nochmal neu anfangen muss, das Thema zu erklären.
Ja, absolut richtig. Liegt halt an der Innovationskraft sozusagen des Themas, liegt an, ich würde mal sagen, zwei verlorenen Jahren im DIGA-Vertrieb am Anfang, wo man relativ wenig auch in Richtung Ärztekommunikation gemacht hat, wo man viel in Richtung Patientenkommunikation gemacht hat, Direct-to-Consumer, eben basierend auch auf der Vorstellung, wir machen Vertrieb digital. Da hat man halt viele Ärzte nicht abgeholt damit. Und jetzt so langsam fängt erst richtiger Vertrieb an.
Ja, dem stimme ich auch total zu, diese Fokussierung auch auf die Ärztinnen und Ärzte oder Leistungserbringer im weitesten Sinne ist wirklich bei den aktuell ja nicht sehr großzügig ausgestatteten Unternehmen häufig einfach der effektivste Weg, weil sobald man natürlich eine Patientinnenmarke aufbauen will, braucht man Millionen an Werbebudget. Und wenn man dein Papier liest, was wir ja hier in den Shownotes auch verlinken werden, dann ist auch klar, dass dafür einfach die Monetarisierungsdecke noch gar nicht ausreicht. Insofern muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich warte ja immer noch auf, du sagtest ja, wenn die Bundesregierung es will, dann geht das auch. Warum gibt es eigentlich keine Aufklärungskampagne zum Thema DIGAs, auch vom Bundesgesundheitsministerium, um da eben auch ganz großflächig, bundeslandübergreifend auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken? Also wie es auch Aufrufe zur Organspende, Knochenmarkspende, was weiß ich auch gibt. Warum kommt
das? Ach, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Gemengelage, warum das nicht passiert. Hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, wie die DIGA-Hersteller sich insbesondere in den ersten eineinhalb Jahren gegenüber den anderen etablierten Stakeholdern in dem Markt kommunikativ verhalten haben und wie sie es zum Teil heute noch tun. Ich glaube, dass man da viel verbrannte Erde hinterlassen hat und diese, ich sag mal, Wohlwollen und Support und Unterstützung und Vertrauen muss man erst langsam wieder aufbauen.
Ja, was haben die gemacht oder was haben die falsch gemacht?
Also die gesamte Kommunikation, insbesondere auch des SVDGV am Anfang und auch einzelner DIGA-Unternehmen, die dann schon oft das Narrativ auch in ihrer Kommunikation bedient haben, der innovationsfeindlichen Krankenkassen, die das eigentlich gar nicht wollen und Marktzutritt und Erfolg verhindern, obwohl in vielen Fällen, und wenn du willst, kann ich auch zwei Beispiele nennen, einfach individuelle unternehmerische Entscheidungen zum Beispiel der Insolvenzanmeldung von Zanadio geführt haben. Und in der Press Release dazu hieß es dann so dem Sinn nach, naja, die Krankenkassen haben uns keinen auskömmlichen Preis gegeben und deswegen mussten wir jetzt Insolvenz anmelden. Was Schwachsinn ist. Es war absehbar, wie hoch der Preis sein würde. Und man konnte sich unternehmerisch darauf einstellen, hat man aus bestimmten Gründen nicht getan. Das Spiel ist nicht aufgegangen und die logische Konsequenz war die Anmeldung der Insolvenz der Vorläufigen. Und dann hinzugehen und zu sagen, die Krankenkassen sind schuld, trägt natürlich nicht zur Vertrauensbildung bei.
Ja, das ist Narrativ hatten wir ja schon zum Anfang aufgebracht, weil das habe ich auch auf einigen Kongressen und Bühnen gehört, dass die Krankenkassen die Verhinderer sind. Gut, Das haben wir jetzt vom Tisch. Zanadio ist ja, glaube ich, auch gut ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Also unternehmerische Fehler, da sind wir ja alle nicht vorgefeit, ob es einer war oder nicht.
Ich würde noch nicht mal sagen Fehler. Unternehmerische Entscheidungen, die können positiv oder negativ ausgehen. In dem Fall hat es halt nicht funktioniert. Aber dann zu kommunizieren, die bösen Krankenkassen wären es gewesen, halte ich für extrem schwierig. Mit so einer Kommunikation macht man sich halt keine Freunde.
Ja, und es ist ja nach wie vor so, dass es auch natürlich irgendwie Selektivverträge geben muss. Und
natürlich
geht ja nicht jeder den DIGA-Track oder auch in Präventionsprogramme aufgenommen, ne, werden muss und so weiter. Es gibt, du hattest ja auch mal verschiedene Wege skizziert, wie Monetarisierung aussehen kann für Medizin-Apps. Also ich kann nur empfehlen, auch Markus auf LinkedIn zu folgen, ist immer sehr fundiert. Du beschreibst ja auch einen Konsolidierungstrend in dem DIGA-Markt. Ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, Konsolidierung im Markt ist auf jeden Fall gut, weil es bedeutet, dass mehr digitale Gesundheitsanwendungen überleben werden. Wenn sich zwei oder mehrere DIGA-Anbieter mit komplementären Produktportfolios und der gleichen Arztzielgruppe zusammentun, um so eine Art Plattformanbieter zu werden, macht das doch total Sinn. Ja, wenn ich als ein Unternehmen bleiben wir mal im Bereich Mental Health, wenn ich zu Psychiatern, Psychotherapeuten gehen kann und sagen kann, pass auf, ich habe digitale Gesundheitsanwendungen für Depression, Anxiety, alles Mögliche, was man halt so braucht, dann macht doch das viel mehr Sinn, wie wenn fünf verschiedene hingehen und sagen, oh, ich habe auch was für Depression und ich habe auch was für Anxiety und ich habe auch was für, keine Ahnung, Agoraphobie oder whatsoever.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Ich sehe halt auch oft die Marken noch nicht patientengerecht, ja. Also so dieses, wenn man wirklich zu einem Neurologen kommt oder zu einem Gynäkologen oder wie auch immer, dann wird es da irgendwann 2, 3 App-Plaketten mit QR-Codes vielleicht sogar geben. Wir unterstützen folgende digitale Anwendungen. Das sind dann auch die konsolidierten Marken, vielleicht auch mit mehr Features. Und viel mehr wird da gar nicht sein, weil das ist, überfordert ja auch jeden. Und man erwartet ja auch eigentlich von einem Arzt die eine perfekte Therapie. Ne? Und nicht irgendwie, sie können sich jetzt aussuchen, wollen sie Mika, wollen sie Pink, wollen sie dies oder wollen sie das. Na, dann ist das schon irgendwie schwierig auch. Aber wir sprechen ja jetzt gerade auch darüber, wie man tatsächlich unternehmerisch mit DIGA Geld verdienen kann. Und du hast ja in deinem Papier auch beschrieben, dass es da verschiedene Erfolgsfaktoren gibt. Also du nanntest zum Beispiel auch ein kommerziell orientiertes Gründerteam. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe irgendwie gedacht, alle Gründerteams sollten irgendwie kommerziell motiviert sein. Ist das nicht so im DIGA-Markt?
Also ich bin ja viel in Digital Health, nicht nur in DIGA unterwegs. Und ehrlich, du findest ganz selten kommerziell orientierte Gründerteams. Was du halt ganz oft findest, ist, du hast entweder Ärzte und oder Software-Developer. Und ganz selten hast du noch jemanden dabei, der wirklich kommerzielle Expertise hat, der mal in einem regulierten Markt, ob das jetzt Pharma oder sonst wie war, gearbeitet hat. Und wenn du dir die Kombi Arzt und Software-Developer anschaust, das ist eine total gute Kombi, um ein digitales Produkt zu bauen. Das ist auch noch eine gute Kombi, um Investoren zu überzeugen. Das ist aber aus meiner Sicht die schlechteste Kombination, um ein Produkt tatsächlich in den Markt zu bringen, weil keiner von denen hat es jemals vorher gemacht.
Stimme ich dir zu? Also wenn ich hier zurückblickend meine Podcasts gestern gucke, war das tatsächlich oft so? Also du scheinst das ja auch statistisch jetzt nochmal irgendwie belegt zu haben und mal ein bisschen tiefer geguckt zu haben. Ist natürlich auch so ein bisschen verständlich, ne? Weil Ich glaube, wenn man gar nicht aus dem Markt kommt, wie soll man darauf kommen, eine digitale Innovation im Gesundheitswesen auf den Weg zu bringen? Also wir haben jetzt gerade einen Podcast mit auch einem Notfallmediziner gemacht, der halt einfach gesagt hat, ich brauche alle Daten am Krankenhausbett, also am Intensivbett, und wie kann ich das machen? Und er hat in seiner Garage tatsächlich dann so eine Art Tablet, erstmal so ein Riesenhandy gebaut. Und das finde ich toll, ja. Also das ist ja super. Also das heißt, wir müssen im Prinzip die DIGA-Gründer oder E-Health-Gründer noch stärker ausstatten, auch mit The Will to Bill, ne?
In jedem Fall. Das könnte man relativ einfach adressieren, das Problem, mit der richtigen Hiring-Strategie. Indem man einfach nach Hire 3, 4, 5 hingeht und sagt, okay, ich muss jetzt Vertrieb aufbauen. Da suche ich mir jemanden, der das schon gemacht hat. Da suche ich mir einen, keine Ahnung, von mir aus einen erfolgreichen Regionalleiter bei Pharma, der Zugang zu meiner Arztzielgruppe hat, der weiß, wie Außendienst funktioniert, haben die allermeisten leider nicht gemacht. Die haben dann Leute genommen, die aus SAS gekommen sind, aus Software-Sales, weil sie gedacht haben, oh, wir haben ja ein digitales Produkt. Und die haben dann eben SAS, Performance Marketing und Vertriebssysteme aufgesetzt und haben das leider auch in Richtung Arztvertrieb gemacht.
Genau, das funktioniert halt nicht digital.
Das funktioniert erstens nicht digital und das funktioniert effizient auch nicht so, wie es die allermeisten DIGA-Anbieter heute machen. Die verbraten einen Haufen Zeit und Ressourcen in Arztvertrieb mit Außendienst, weil sie aus meiner Sicht das Pferd von hinten aufzäumen. Die gehen auf jeden Arztkongress, die machen Online-CME, die machen E-Mail-Marketing, die machen Online-Marketing, die machen alles Mögliche, nur um möglichst viele Arztadressen in der Sprache der DIGA-Anbieter Leads zu generieren. Da sträuben sich mir die Nackenhaare.
Naja gut, man darf ja auch nicht vergessen, ne, auch nochmal für die Hörer, die jetzt vielleicht da nicht so einen Überblick haben, es sind ja auch eigentlich kleine Zielgruppen, ne? Wenn man irgendwie von ein paar tausend Neurologen in Deutschland zum Beispiel spricht, die sich für eine DIGA interessieren, dann könnte man das ja auf eine ganz andere Weise in der Ansprache viel besser gestalten. Und da geht's halt nicht um den Funnel, der oben irgendwie 50.000 Adressen hat und unten kommen 3 Kunden raus, so ungefähr.
Genau so ist es. Aber so machen die das heute auch noch. Und dann schütten sie die ganzen Leads an ihren Außendienst und sagen, geh mal zur Frau Dr. Andrea, die war auf einem Kongress und hat sich für DIGA interessiert. So, und dann gehen die dahin, fahren 2 Stunden durch die Pampa, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nur um festzustellen, dass die Frau Dr. Andrea Wutzi nur mal so ein generelles Interesse an DIGA hatte und eigentlich überhaupt keine potenzielle Verordnerin ist.
Oder ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.
Oder du möchtest am Gewinnspiel teilnehmen, genau. So machen das noch viele, viele DIGA-Anbieter, die auch einen eigenen Außendienst haben. Und das dauert dann halt ewig und kostet viel Zeit und Geld.
Das heißt, wie macht man es besser?
Pharma macht das ganz anders. Die gehen her und sagen, okay, was ist meine Arztzielgruppe? Also sprich, sind das jetzt Hausärzte und oder Fachärzte? Konzentriere ich mich auf eine Arztzielgruppe und versuche dann mit Targeting- und Segmentierungsansätzen rauszukriegen, welcher Arzt hat idealerweise die meisten meiner relevanten Patienten und ist vielleicht auch noch von seiner Persona so gestrickt, dass die ja für den spannend sein könnte. Kann man datenbasiert Targeting und Segmentierung machen, macht Pharma seit, keine Ahnung, 25 Jahren. Und dann spielt man genau diese Adressen an die Außendienstmitarbeiter mit der Aufgabe, die habt ihr zu besuchen. Die sind dann meist noch kategorisiert nach ABC oder wie auch immer oder nach Potenzial. So funktioniert das. Das ist der Erfolg, das ist sozusagen die Bottom-up. Und die meisten DIGA-Anbieter machen immer noch Top-Down. Und das Problem ist, Top-Down kostet einen Haufen Geld, weil du hast Außendienst, den du bezahlen musst, und du machst noch die ganzen anderen Maßnahmen, die ja auch Geld kosten.
Das ist schön, dass du das sagst, weil das ist ja auch so ein bisschen unsere Strategie hier bei The Medical Network, die tatsächliche Arztkommunikation über Cases und über Reputationsaufbau für die Technologie in den Fachmedien sich wirklich darauf zu konzentrieren. Und das haben wir hier auch schon erlebt, dass dann wirklich auch beim Hersteller, dass da wirklich auch die Telefone geklingelt haben. Ne?
Du hast ja auch noch 3 Schritte für ein erfolgreiches DIGA-Unternehmen skizziert oder 3 Hauptstrategien. Schneller Exit, Aufbau eines profitablen Geschäfts und globale Skalierung. Schneller Exit, was meinst du damit? Also schnell an Markt oder schnell verkaufen?
Schneller Exit heißt schnell verkauft. Ich würde nicht sagen, das sind Strategien, sondern das ist eher deskriptiv. Was ist bis jetzt am Markt passiert oder wie kann man als Investor mit DIGA Geld verdienen? Entweder man investiert in die DIGA, um bei dem Bereich Fast Exit zu bleiben, die relativ schnell eine gute Marktdurchdringung erreicht und dann, um die dann zu verkaufen.
Also der Unternehmenswert steigt, der Investor freut sich.
Investor freut sich idealerweise. Wahrscheinlich freut er sich nicht ganz so, wie er sich das bei seinem Ursprungsinvestment gedacht hat. Zumindest bei denen, die vor, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahren in die DIGA investiert haben. Die haben wahrscheinlich zu einer sehr viel höheren Bewertung investiert, als sie heute realisieren können, weil man damals noch geglaubt hat, die Verordnungen und die Umsätze steigen sehr viel schneller und sehr viel exponentieller, als das heute der Fall ist.
Naja, und man ist halt auch der mehr aufgesessen, dass es ein existierendes und funktionierendes Businessmodell gibt durch den Fast-Track in die GKV-Verordnung, ja. Und damit ja automatisch an alle Patientinnen in Deutschland, theoretisch.
Naja.
Also wenn man die als Zielgruppe hat, das haben ja viele Leute gedacht. Also auf jeden Fall, wenn aus dem Ausland Unternehmen nach Deutschland gekommen sind und gedacht haben, hey, das Businessmodell steht, sobald wir zertifiziert sind, rollt der Rubel.
Naja, das ist aber sehr blauäugig, um das noch positiv zu formulieren. Wer ein bisschen Ahnung hatte von Verordnungsmarkt in Deutschland, der hat das schon sehr viel realistischer betrachtet. Aber da gab es nicht viele.
Nee, die Stupid Capital, wie man so schön sagt, ne, wo es tatsächlich nur um Figures geht und Marktpotenzial. Und da sind halt keine Leute drin gewesen, wahrscheinlich, die den Pharma- und Healthcare-Markt so gut kennen und tatsächlich auch den Umgang mit den Versicherungen.
Und man muss natürlich auch noch bedenken, zu welcher Zeit das alles passiert ist. Das war 0% Zinsen, Geld war im Überfluss da, das musste unter die Leute und da war natürlich sowas wie Digital Health DIGA in Deutschland, war natürlich super, um da zu investieren.
Ja, also ist es ja wahrscheinlich auch, nur mit einem längeren Atem. Ne?
Ich glaube, man braucht einen deutlich längeren Atem und auch basierend auf den Erfahrungen von den letzten 4 Jahren, macht es, glaube ich, schon Sinn, etwas präziser auf die Indikation, auf die Teamzusammensetzung zu schauen als Investor und auch sehr viel stärker auf das Thema Go-to-Market und Vertrieb zu schauen.
Ist doch eigentlich auch selbstverständlich, oder?
Ach, du glaubst gar nicht, was man da so alles erleben kann, wenn man auch mit Investoren spricht oder wenn man auch heute noch mit DIGA-Unternehmen spricht, die gerade dabei sind, sich zu überlegen, wollen wir denn ein DIGA-Business aufbauen und wie viele Verordnungen können wir denn erreichen?
Es gibt ja eigentlich genug Zahlen, die man auch für sein Business-Forecasting realistischerweise, ne, zum Beispiel dein Paper jetzt, heranziehen könnte.
Ach, der GKVSV mit seinen Reports, der schafft ja größtmögliche Transparenz. Ich habe vor einem Jahr das Pitch-Deck von dem DIGA-Unternehmen gesehen. Die haben mir erzählt, sie würden in 3 Jahren so viel Umsatz machen, wie heute der gesamte DIGA-Markt in Deutschland. Vor einem Jahr.
Ich finde das ja ehrlich gesagt sympathisch. Ich komme ja auch traditionell aus diesem Tech-Innovationsbereich schon seit 20 Jahren inzwischen. Und ich kenne so unreife Märkte, nenne ich es jetzt mal, ganz gut. Und ich bin ja trotzdem pro Innovation. Insofern beunruhigt mich das jetzt gar nicht weiter, weil ich weiß, das wird sich ändern. Du sagst ja auch Konsolidierung, man macht seine Erfahrungen. Die DIGA-Hersteller sind auch klüger geworden. Würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt ein Investor zuhört, Leute, wenn ihr diese 3 Sachen euch anguckt, eine Teamzusammensetzung, Go-to-Market-Strategie und indikationsbezogene Anwendung, dann kann man jetzt wieder guten Gewissens in DIGA-Hersteller investieren?
Wie gesagt, wenn bei den 3 Bullet Points die richtigen Voraussetzungen sind, dann Haken dran ist, kann man auf jeden Fall in DIGA investieren. Es wird natürlich nicht der Hockeystick-Effekt sein, aber man kann da ein erfolgreiches, auch global zu skalierendes Business aufbauen.
Also digitale Produkte haben ja den Charme, dass sie borderless sind. Also insofern
Und die Menschen sind ja gleich krank überall. Also haben ja so ähnliche Dinge. Insofern super spannend. Und im Moment, ich weiß nicht, kannst du das vielleicht gerade beisteuern? Wie sind die Investoren gerade so drauf, was den Digital Health Markt angeht? Eine Weile war es ja echt mau, ne? Also da gingen die investierten Euros, Dollars ja ganz schön runter. Hat sich das inzwischen gedreht?
Das hat sich ein bisschen stabilisiert, aber insbesondere was das Thema DIGA und DIGA in Deutschland angeht, gibt es schon viel Interesse, vor allem auch aus dem Ausland. Ich bin viel in Skandinavien und in Norwegen unterwegs zum Beispiel. Da gibt es viele Digital Health Anbieter, die immer wieder auf den deutschen Markt schauen.
Das beobachten wir tatsächlich auch, dass diese Markteintritte in den deutschen Markt jetzt auch zunehmen. Also dass auch internationale Anbieter dann, ne, so wie klassisch im Tech-Bereich auch, ne, if you make it in Germany, you make it in Europe, so ungefähr. Dass natürlich das auch jetzt spannend ist und wir sind halt auch viele, ne?
Logisch. Wie gesagt, wenn du dir Norwegen anschaust, es sind, keine Ahnung, was sind das, 4 Millionen Leute oder so.
Was siehst du da für Technologien? Also welche Indikationen?
Das ist ähnlich wie bei uns. Da gibt es im MedTech, HealthTech-Bereich viele Dinge. Da gibt es auch in Richtung DIGA, digitale Gesundheitsanwendungen einiges. Das ist vergleichbar mit dem, was es in Deutschland gibt.
Haben die nicht auch eine Krankenversicherung?
Ja.
Ja, super spannend. Das heißt, es gibt noch Hoffnung. Und bevor ich jetzt diesen wunderbaren Podcast abmoderiere und nochmal versuche, deine klugen Worte zusammenzufassen, habe ich noch ein Fakt- oder Fantasierätsel für dich.
Sehr
gut. Hast du Lust?
Auf jeden Fall.
Mhm. Ich liebe das ja auch sehr. Ich habe mir überlegt, ob ich das an Anfang oder ans Ende stelle, aber ich dachte, das ist jetzt nochmal zur Auflockerung ganz witzig. Und zwar, ist es richtig, dass es ein Unternehmen gibt, was eine Anwendung geschaffen hat, die quasi auf das Jahr genau sagen kann, wann dein Herz aufhört zu schlagen?
Ach, das kann ich mir schon vorstellen. Gibt ja sowas wie biologisches Alter, da gibt es sowas bestimmt auch.
Mhm. Ist es tatsächlich ein UK-Unternehmen aus Oxford, ich werde das auch hier verlinken, die eine KI mit EKG-Datensätzen gefüttert haben und daraus dann kluge Schlüsse auch auf die Herzgesundheit in einem Algorithmus wohl so smart zusammengesetzt hat, dass das wirklich geht. Und jetzt noch die Abschlussfrage, würdest du das wissen wollen?
Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich eh nicht dran glaube. Aber ich würde mal gucken, was rauskommt.
Ja, wir können ja auch morgen überfahren werden, sage ich mir immer.
Genau, so
ist
es.
Ich bin auch für alle Ansätze der Prävention wirklich auch zu haben, weil es ist ja auch verrückt, wenn man denkt, man hat was und lässt sich nicht therapieren oder man versucht, etwas nicht zu bekommen und tut einfach so, als wenn es nicht da wäre. Ist ja auch ein bisschen menschlich, aber...
Um noch mal die Brücke zu schlagen zum Anfang, ist nicht nur menschlich, ist wahrscheinlich eher männlich.
Sehr gut. So, lass mich doch mal versuchen, deine Worte zusammenzufassen. Du hast auf jeden Fall gesagt, es ist falsch, dass Krankenkassen Innovation verhindern. Und du rätst allen DIGA-Herstellern oder die es werden wollen, dass sie auf jeden Fall eine gute Go-to-Market-Strategie haben, an ihrer Indikation arbeiten, also möglichst konkret werden, weil das ist auch für die Zertifizierung extrem wichtig. Und die Teamzusammensetzung auf jeden Fall ein Taler-Menschen braucht. The will to bill, Geld verdienen. Die Monetarisierungsstrategie muss einfach sitzen und das ist jetzt auch nicht unethisch, sondern überlebenswichtig, um Innovationen auch in den Markt zu bringen, weil wenn sie kein Geld verdienen, scheitern sie. Ich fand es auch noch ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es ein Fehler ist, ein digitales Produkt automatisch in eine digitale Vertriebsstrategie zu entwickeln, weil das nicht automatisch kausal zusammenhängt. Das haben wir jetzt ja im Bereich DIGAs auch sehr schön nochmal erklärt bekommen. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Downer. Alle Pharma-Kooperationen mit ein paar Ausnahmen, hast du, glaube ich, gesagt, haben sich nicht bewährt. Und lasst uns hoffen, dass ganz viele skandinavische Unternehmen auch in den deutschen Markt kommen und dass wir bald wirklich alle DIGA-Nutzer sind. Ganz herzlichen Dank, Markus Bergler. Hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Fachgespräch zu führen.
Ebenso. Dankeschön, Andrea.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.